Und damit herzlich willkommen in einer neuen Episode hier im Herzensmenschen-Podcast, dem Umdenk-Podcast für die Wirtschaft. In der heutigen Episode, da geht es gleich um zwei Fragestellungen. Zum einen nämlich um ein Thema, um das niemand wirklich eine Führungskraft beneidet. Es geht um die Trennung von Mitarbeitern, teilweise ja auch von langjährigen Wegbegleitern. Besonders hart ist das oftmals für kleine und mittelständische Unternehmen, die auch vor dem Hintergrund von Covid-19 bis Ende 2022 vermutlich stärker von Insolvenzen betroffen sein werden. Umso wichtiger also Wege zu finden, wie alle Beteiligten ohne Schäden aus dieser schwierigen Situation herauskommen. Und zum anderen klären wir die Frage, worauf es genau auf der anderen Seite ankommt, nämlich worum es gerade in den ersten Monaten bei einer Neueinstellung ankommt. Christina Matt ist bei mir zu Gast. Sie hat die Initiative, die erste 100-Tage-Challenge ins Leben gerufen und bietet Unternehmen damit eine schnell wirksame und deutlich kostengünstige Alternative zu diesen oftmals langwierigen, klassischen, jahrelangen Schulungsmaßnahmen an. Sie sagt, was viele Unternehmen nicht wissen, bereits in den ersten 24 Stunden entscheiden sich bereits 20% der langfristigen Produktivität eines neuen Mitarbeiters. Also ist es umso wichtiger, gerade die ersten Wochen optimal zu gestalten. Insofern freue ich mich jetzt auf ein sehr, sehr spannendes und interessantes Gespräch und sage herzlich willkommen im Podcast zu der langjährigen Führungskraftmanagerin Christina Matt. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Ulf, schön, dass ich da sein darf.
Sehr gerne, Christina, ich habe mich schon drauf gefreut. Ich habe gedacht, das ist ja mal eine coole Ansage, die du mir im Vorgespräch gesagt hast. Und ich habe gleich gesagt, hey Christina, das musst du unbedingt unseren Hörern nochmal erzählen. Weil als du mir gesagt hast, ich bediene sozusagen diese beiden Pole, hauptsächlich letztendlich, habe ich gesagt, Mensch, das habe ich noch nie erlebt. Weil normalerweise hörst du immer, ja, ich bin hier irgendwie allgemein Kommunikation und allgemein Führung und so. Und ich fand deine Story dahinter sehr, sehr cool. Erzähl du uns doch gerne nochmal mit eigenen Worten, warum denn ausgerechnet diese beiden Themen? Wie bist du darauf gekommen, dich genau ja um diese gegensätzlichen Pole letztendlich in deiner Arbeit zu kümmern?
Ja, das erzähle ich dir gerne. Ich habe ja in den letzten, kann man sagen, 10 Jahren mich ganz intensiv mit dem Thema Führungskräfteentwicklung und Führungskräftetrainings beschäftigt, ja, und habe einfach gemerkt, da wird viel investiert, da wird viel getan, da wird viel gemacht, aber es gibt zwei Stellen so im Leben einer Führungskraft, ja, wo sich es tatsächlich entscheidet. Bin ich eine gute Führungskraft? Mache ich meinen Job? Oder bin ich Durchschnitt oder womöglich sogar unterdurchschnittlich? Und das sind eben die zwei Pole, die du in der Anmoderation genannt hast, nämlich das Thema Einstieg ins Unternehmen und das Thema Ausstieg aus dem Unternehmen, beziehungsweise ja, wenn ich als Führungskraft eben diesen Prozess der Trennung begleiten muss oder womöglich sogar durchführen muss.
Ja, ja. Und das finde ich halt einfach echt eine sehr spannende Positionierung. Ich habe vorhin so das Bild im Kopf gehabt, eigentlich ist das so wie erster und fünfter Gang beim Auto, ne? So wenn der Motor mal so langsam angelaufen ist, der erste Gang ist meistens der schwierige, in Anführungszeichen. Dazwischen, das ist es relativ easy peasy. Und dann nochmal so richtig hochschalten und trotzdem in Spur zu bleiben, das ist dann wieder ein bisschen schwieriger. Also ich finde es auch mutig und auch gut, dass du mal jemand bist, der sagt, wisst ihr Kinder, also Präsentation wahrscheinlich und Kommunikation und wie auch immer haben wir 100-mal gehört. Aber so wie du sagst, am Anfang und am Ende, die ersten 100 Tage und das notwendige oder manchmal vielleicht leider die notwendige andere Seite, da entscheidet sich, fand ich, eine schöne Formulierung, wie eine gute oder ob du dann wirklich eine gute Führungskraft bist. Man muss ja sagen, Freisetzung generell, also fangen wir mal hinten an, das ist ja jetzt nichts, wo man irgendwie eine Führungskraft drum beneidet. Was würdest du denn sagen aus deinen, man kann es ja sagen, du hast ja über 20 Jahre Erfahrung in dem Bereich, was ist denn aus deiner Sicht ganz besonders wichtig, damit es gerade in diesem neuralgischen Punkt nicht zu einer möglichen Traumatisierung gerade für den Betroffenen dann letztendlich kommt?
Ja, also ich habe es tatsächlich, ich bin ja hauptsächlich in der Personalabteilung unterwegs gewesen, als ich noch im Unternehmen angestellt war. Mhm. Und da war es natürlich so, dass der Prozess, der Trennungsprozess ganz gerne immer so auf die Personalabteilung abgewälzt wurde, ne? Mhm. Das heißt, wir hatten ganz viel Gespräche zu führen, ganz viel in die Richtung auch zu tun. Und da habe ich schon gemerkt, es ist schade, dass die Führungskraft, die ja über womöglich viele Jahre zu der direkte Ansprechpartner war für den Mitarbeiter, der jetzt gehen muss, dass der sich aus diesem Prozess oftmals zurückzieht. Sicherlich, weil das Thema natürlich niemandem wirklich Spaß macht. Also auch für mich waren das nicht die Traumthemen, mich von Mitarbeitern zu trennen. Mhm. Und zwar egal, ob aus wirtschaftlichen Gründen oder weil der Mitarbeiter tatsächlich irgendwas angestellt hat, sage ich mal ganz flapsig. Mhm. Ne? Und ich habe damals schon immer gedacht, Mensch, ihr als Führungskräfte, ihr könntet diesen Prozess wirklich wertschätzend und wertvoll unterstützen. Das heißt, ihr könnt dazu beitragen, dass der Mitarbeiter, der ja nun seinen Arbeitsplatz verliert und da hängt eben eine ganze Menge dran, dass dieser Mensch nicht nur den wirtschaftlichen Schaden und Einbruch hat in seinem Leben, sondern dass der menschlich etwas aufgefangen wird. Mhm. Ne? Und da habe ich tatsächlich so die Erfahrung gemacht, je öfter man solche Gespräche führt, je mehr man sich auch damit auseinandersetzt, ne, und sich auch wirklich als Mensch mal überlegt, was passiert auf der anderen Seite, wenn ich einen Mitarbeiter jetzt kündigen muss, mich von dem trennen muss. Ich kriege dann einen anderen Zugang. Ne? Also durchaus auch zulassen als Führungskraft, dass es ein schmerzhafter Prozess ist, ne? Und dass es ein Prozess ist, der nicht mit einem lapidaren Gespräch, womöglich zwischen Tür und Angel, so Herr Müller, es tut mir leid, wir müssen uns leider trennen, alles Weitere macht die Personalabteilung mit Ihnen, dass es damit eben nicht getan ist. Ne? Und da kann eine Führungskraft, wenn sie wirklich im Kontakt bleibt mit dem Mitarbeiter, der gehen muss, wenn sie den Mitarbeiter begleitet, wenn sie offene Gespräche führt, wenn sie auch zur Verfügung steht für den Mitarbeiter, ne? Und zwar wirklich, nicht nur das Angebot macht, sie können jederzeit, meine Tür steht offen, sondern es wirklich auch so zu meinen, sich um diesen Menschen zu kümmern, da kann die Führungskraft wirklich punkten.
Aber ich will da mal ein bisschen kritisch nachfragen, Christina, weil, guck mal, ich war ja auch in Unternehmen, ne? Und ich bin ja seit 19 Jahren letztendlich in Unternehmen unterwegs. Und was mir bei diesem Thema oftmals dann zum Beispiel, was ich immer wieder höre, ist, dass manche Führungskräfte auch sagen, na ja, also wissen Sie, wir haben sogar eine Anweisung bekommen, dass wir uns an die Personalabteilung wenden sollen, weil die gesetzlichen Rahmenbedingungen und die Möglichkeit von Klageverfahren und Arbeitsgerichtssachen und ähnliches. Also ich frage mich, wie kann es denn wirklich gelingen, dass man in so einer Situation vielleicht auch ein Team wird und gleichzeitig dann aber auch diese notwendigen Rahmenbedingungen einhält? Weißt du, wie ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Ganz klar, die arbeitsrechtlichen Geschichten, auch dann zu wissen, was passiert da jetzt auf dem arbeitsrechtlichen Weg, das ist schon durchaus Thema der Personalabteilung und da verlange ich jetzt auch von keiner Führungskraft, dass sie sich da jetzt über die Maßen unbedingt auskennt. Aber es gibt eben auch noch diesen menschlichen Faktor. Ne? Ich finde, eine Kündigung darf nicht nur zu einem rein technischen Prozess nachher ausarten, wo es nachher bloß noch darum geht, hoffentlich verlangt er nicht zu viel, hoffentlich müssen wir nicht zu viel Abfindung bezahlen und hoffentlich kriegen wir nachher nicht noch eine böse Kritik irgendwo in den sozialen Medien, sondern eine Führungskraft kann, auch wenn der Prozess von der Personalabteilung begleitet wird oder durchgeführt wird nachher, wirklich Seite an Seite mit diesem Mitarbeiter unterwegs sein, ne? Kann sich den Mitarbeiter wirklich zum Gespräch holen, kann auf den Mitarbeiter eingehen, kann auch wirklich, aber das muss natürlich ernst gemeint sein, dem Mitarbeiter auch wirklich anbieten, wenn er Gesprächsbedarf hat, wenn er Hilfe braucht, ne? Wenn er sonst noch irgendwas braucht, was ihm hilft in diesem Prozess. Ne? Da kann die Führungskraft wirklich als echter Partner für den Mitarbeiter da sein. Die Führungskraft kennt den Mitarbeiter ja deutlich, also hoffentlich deutlich besser, als es die Personalabteilung tut. Ne? Und im Zweifel kann eine Führungskraft auch, wenn es Anweisungen gibt, trotzdem bei der Personalabteilung mal nachfragen, gibt es noch irgendein Budget, gibt es irgendwas, was ich nutzen kann, um meinem Mitarbeiter, den ich jetzt freisetzen muss, um dem zu helfen, dass dieser Prozess einfach für ihn einigermaßen gut über die Bühne geht.
Und was ich so spannend finde, wenn ich dir so zuhöre, man könnte jetzt ja eigentlich sagen, naja, liebe Frau Matt, oder wir duzen uns ja hier im Podcast, also liebe Christina, das ist ja jetzt eigentlich keine Atomphysik, was Sie da so erzählen. Ne? Und trotzdem bekommt man ja immer wieder genau die Problematik mit, dass Mitarbeitern dann über die Zeitung oder sonst was erfahren, dass Stellen abgebaut werden, dass sie irgendwie von Kündigung betroffen sind und so weiter und so fort. Also woran liegt das denn deiner Erfahrung nach jetzt mal ganz konkret, dass man eigentlich auf der einen Seite sagen kann, naja, das ist doch logisch, dass man sich da irgendwie von Mensch zu Mensch unterhalten müsste in solchen extremen Situationen und es dann trotzdem immer und immer und immer wieder ja passiert. Das sind ja keine Fantasien, das passiert ja gefühlt jeden Monat, dass Mitarbeiter dermaßen vor den Kopf gestoßen werden oder einfach mit einem Brief erfahren, dass ihnen Abfindungsangebote oder sonstiges gemacht wird. Woran liegt das? Woher kommen diese Ängste oder woher kommen diese Verfahren, wo manche Unternehmen dann vielleicht glauben, dass es der richtige Weg sein könnte?
Ja, Ulf, du sprichst genau das an, was ich mich auch immer gefragt habe in den letzten Jahren.
Ja.
Es ist keine Atomphysik, keine Rocket Science. Warum ist es so schwer? Warum kann eine Führungskraft hier nicht Rückgrat zeigen und wirklich mit dem Mitarbeiter gut durch diesen Prozess gehen?
Ja.
Und ich glaube, es ist so eine Art Fluchtreflex. Es ist so eine Art, es geht mir vielleicht selber auch an die Substanz als Führungskraft und ich möchte schon gar nicht als Buhmann dastehen. Ich möchte schon gar nicht, dass hier der Groll der Mitarbeiter auf mich gezogen wird, weil ich muss ja damit rechnen, nicht nur der Mitarbeiter, der gehen muss, hasst mich jetzt als Führungskraft, sondern auch das verbleibende Team mag mich jetzt nicht mehr, weil ich reiße ja hier ein Loch. Der Mitarbeiter geht, das heißt für die Kollegen kommt im besten Fall dann mehr Arbeit, ne, mehr Verantwortung, mehr auf die Kollegen zu, die im Unternehmen verbleiben. Und ich denke, viele Führungskräfte sind mit dieser Situation überfordert, weil sie selber vielleicht auch Angst haben, sich emotional in diesen Prozess reinzugeben. Und ich denke, das zeichnet aber eine gute Führungskraft aus, genau diesen Schritt zu tun. Und genau, vielleicht hat man sie auch mal als am eigenen Leib erfahren. Und ich denke, es ist eine wertvolle Erfahrung, auch als Führungskraft, weil ich dann weiß, wie geht's diesem Menschen, der da gerade vor mir sitzt. Und sich da einfach abzuschotten und zu sagen, ich ziehe mich da möglichst raus und spiele so den Lotusblüten-Effekt, ne, alles perlt an mir ab. Ja. Das ist natürlich easy. Ne? Und ich zeige dann als Führungskraft nach außen auch selber keine Emotionen. Ich komme nicht in diese Situation, dem Mitarbeiter vielleicht zu sagen, Herr Müller, Frau Schmidt, es tut mir von Herzen leid. Ich hätte Sie gerne behalten, aber aus diesem und jenem Grund mussten wir die Entscheidung so und so treffen. Und ich finde tatsächlich, eine Führungskraft sollte dieses Standing haben, auch solch ein Gespräch offen zu führen. Und der Mitarbeiter darf doch merken, dass es dem Chef jetzt auch schwerfällt.
Also tun wir mal so, du hast ja gerade gesagt, wenn da diese Person vor mir sitzt, mal ganz neutral ausgedrückt, tun wir mal so, jetzt würde sie davor sitzen. Was sind so aus deiner Erfahrung heraus so die häufigsten Fehler, die eine Führungskraft in so einem Gespräch letztendlich macht? Oder anders gesagt, was sind eben die Erfolgsfaktoren, die am Ende zum guten Ergebnis führen? Die hattest du schon angedeutet, aber hast du so 2, 3 klassische Fehler, wo du sagst, oh, Kinders, ernsthaft, die immer und immer wieder passieren, wo du sagst, hier gleich im Podcast, wenn ihr auf die 3 Dinge achtet, dann seid ihr schon mal 80-90% sicher, dass das Gespräch eben für alle Beteiligten in Anführungszeichen zum Erfolg wird. Also auf gut Deutsch, dass es wirklich ohne weitere Schäden in Anführungszeichen für alle Beteiligten verläuft.
Ja, also zum einen Zeit. Ein Gespräch dieser Art unter Zeitdruck zwischen Tür und Angel, überfallartig, kommen Sie mal kurz mit. Oder womöglich, also ein absolutes No-Go per Mail oder per Telefon. Ja. Persönlich in einem Besprechungsraum, in einem neutralen Raum am besten. Ich würde das auch nie in meinem eigenen Büro tun als Führungskraft. Ich würde einen Besprechungsraum dazu nutzen, neutrales Terrain. Am besten, man setzt sich an einen runden Tisch. Da gibt es keine Ecken, keine Kanten. Na, da habe ich nicht dieses Hierarchiethema, wer sitzt am Kopfende. Deshalb auch niemals auf dem Chefstuhl sitzen bleiben und den zu kündigenden Mitarbeiter wie so ein Schulkind, ne, auf der anderen Seite sitzen lassen. Also auf Augenhöhe in ein Gespräch gehen, dann auf gar keinen Fall um den heißen Brei rumreden. Die Botschaft muss raus. Die darf auch direkt unverblümt und ungeschönt auf den Tisch. Dann ist es gesagt. Und dann aber wirklich auch den Mitarbeiter direkt fragen, gibt's was ich für Sie tun kann? Gibt's was Sie jetzt von mir brauchen? Ich würde immer empfehlen, für so ein Gespräch nach hinten raus Zeit einzuplanen. Ich muss immer damit rechnen, dass der Mitarbeiter vielleicht erstmal die Fassung verliert. Es schadet gar nichts, wenn ich dann eine Packung Taschentücher in der Tasche habe, um die dem Mitarbeiter zu reichen, wortlos, kommentarlos einfach auf den Tisch legen. Und wenn ich wirklich gut bin als Führungskraft, dann sage ich auch nach diesem Gespräch, Herr Müller, Frau Schmidt, wenn Sie mögen, ich habe vollstes Verständnis, Sie dürfen gern zusammenpacken jetzt und für heute einfach auch in den Feierabend gehen. Und selbstverständlich wird dieser Tag dann oder werden diese Stunden dann, oftmals sind ja das dann die Kleinigkeiten nicht von der Gleitzeit abgezogen, dann wird dieser Tag einfach aufgefüllt, so wie wenn der Mitarbeiter untertags krank wird und zum Arzt geht. Das sind dann so die Kleinigkeiten, ne, wo sich das oft auch entscheidet, wie läuft der Prozess. Na, wenn ich dann auch noch anfange zu sagen, naja, jetzt ging der Mitarbeiter nach 6 Stunden, dann hat er 2 Minusstunden an dem Tag. Pillepalle. Na, auf sowas sollte man in so einer Situation dann nicht gucken. Da lässt man 5 Grad sein, da lässt man den Kollegen gehen. Und bitte, wenn der am nächsten Tag anruft und sagt, mir geht's nicht gut, ich fühle mich nicht gut, ich kann nicht ins Büro kommen, dann hakt man das einfach ab und macht keinen Fass auf, innerlich so nach dem Motto, naja, war ja klar, dass der Kollege jetzt krank macht.
Verstehe. Ja,
das ist einfach nicht schön.
Wie ist das denn, du hast gerade so gesagt, per WhatsApp oder per Brief so ungefähr, das sollte man nicht tun.
Nein.
Das ist ja ehrlich gesagt bei privaten Beziehungen auch so. Ne? Also sagen, Schluss machen per WhatsApp oder SMS ist natürlich so das Stilloseste, was man tun kann. Und in dem Zusammenhang hört man ja dann häufig, dass, also zum Beispiel im Privaten, das haben wir wahrscheinlich ja alle auch schon mal erlebt, dass ja dann auch immer so so, weil man sich teilweise auch so hilflos fühlt, dass man dann zum Beispiel so im Privaten sagt, ja, aber wir können ja Freunde bleiben. Mhm. Gibt es das im übertragenen Sinne auch so bei solchen Trennungsgesprächen, wo du sagst, hey, da gibt es echt immer so zwei, drei Klassiker, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ja, das ist ja jetzt nicht so schlimm, wir haben ja sowas alles schon mal erlebt und sie werden schon was Neues finden. Also gibt es so Formulierungen, wo du als Expertin sagst, also don't do it, auf gar keinen Fall don't do it, weil ihr macht mehr kaputt, als es überhaupt bringt und wollt damit wohlmöglich nur, liebe Führungskräfte, eure eigene Unsicherheit oder eure eigene Hilflosigkeit gerade kaschieren. Und selbst wenn ihr es gut meint, bitte darauf verzichten, weil es am Ende des Tages mehr Schaden als Nutzen bringt.
Ja, also in diesem Moment, wo ich dem Mitarbeiter sage, er verliert hier seinen Arbeitsplatz, zu kommen und zu sagen, aber na, lass uns Freunde bleiben, es passt natürlich an der Stelle nicht.
Ja, ja.
Weil ich ganz ehrlich sagen muss, ich halte es für wahrscheinlicher, wenn ich mich von einem Mitarbeiter trenne. Und wir reden jetzt von Trennungen, nicht weil der Mitarbeiter hier Diebstahl begangen hat, ja, oder sowas, ne, sondern wenn er gehen muss aufgrund von wirtschaftlichen Gründen. Mhm. Ich halte es für eher wahrscheinlich, dass ein Mitarbeiter, der so geht, weil er wirtschaftlich einfach gerade momentan nicht mehr beschäftigt werden kann, später wieder ins Unternehmen zurückkehrt, mhm, wie wenn eine Beziehung in die Brüche geht und man sagt, naja, lass uns Freunde bleiben, vielleicht bahnt sich ja durch die Hintertür da auch wieder was an. Hm. Ja, und ich glaube schon, dass ich dem Mitarbeiter, gerade wenn es aus wirtschaftlichen Gründen passiert, diese Trennung, dass ich dem Mitarbeiter sagen kann, pass auf, lass uns in Kontakt bleiben.
Ja,
du bist wichtig fürs Unternehmen und ein Potenzialträger. Wenn es irgendwo wieder Ansatzpunkte gibt, ich melde mich bei dir.
Ja,
oder lass uns da einfach schauen, wenn die wirtschaftliche Situation eine andere ist, gibt es unter Umständen wieder die Möglichkeit. Und ich habe das selber auch erlebt, dass Mitarbeiter, die das Unternehmen mal verlassen hatten, irgendwie nach ein paar Jahren plötzlich wieder da waren.
Du, absolut. Und vor allen Dingen, das ist auch etwas, was ich nicht so ganz verstehe. Also bei mir, ich bin jetzt seit fast 20 Jahren in der Wirtschaft und so unterwegs, hatte natürlich auch immer wieder Mitarbeiter und so. Natürlich kam es auch zu Trennungsgesprächen, logischerweise. Aber ich habe zum Beispiel, ich war immer sehr fasziniert, in Anführungszeichen, von dieser Alumni-Kultur, die amerikanische Hochschulen haben. Und ich habe mir damals relativ frühzeitig die Frage gestellt, wie können wir im übertragenen Sinne diese Idee einer Alumni-Kultur auch übertragen auf die Frage von zum Beispiel, wenn es eben zur Trennungssituation kommt. Und es ist heute noch so, dass den ersten Mitarbeiter, den ich eingestellt habe, dass ich immer noch Kontakt habe und wir uns teilweise immer noch auch hier in Hamburg in der Stadt treffen, gelingt, ich da mal was trinken gehen und so weiter, der macht mittlerweile was völlig anderes. Es ist auch klar, dass wir beruflich nicht neu zusammenfinden, der hat mittlerweile sein eigenes Unternehmen aufgebaut und so weiter und so fort. Aber es ist total inspirierend eben auch zu sehen, dass selbst aus so einer Situation am Ende des Tages, ich sag mal im privaten Umfeld, fast schon eine Freundschaft entsteht, oder fast kann ich streiken, das ist eine Freundschaft geworden und man sich dann sogar noch auf eine gewisse Art und Weise inspiriert und durch diese gemeinsame Vergangenheit, die man hatte, natürlich auch nochmal ein ganz anderes Vertrauensverhältnis zu dieser Person schon gefunden hat. Und das wundert mich häufig, dass immer so gedacht wird, naja, sobald der Mitarbeiter raus ist, dann ist dieser Mensch sozusagen verschwunden und gleichzeitig beschweren wir uns über War of Talents und wie auch immer und hast nicht gesehen. Und vielleicht, das ist auch so die Frage an dich, vielleicht sollten wir mal anfangen, das eher in einem Zyklus zu denken, also statt eine Linie eher einen Kreisverlauf nehmen und sagen, hey, wer weiß denn, genauso wie du sagst, ob dieser Mitarbeiter, wenn er sich weiterqualifiziert hat oder wenn wir einen anderen Standort aufmachen oder, dass man eben das so vorbereitet, dass man theoretisch in 1, 2, 3 Jahren oder wann auch immer oder vielleicht auch dass man sich da auch mal wieder in Kontakt setzen kann und bis dahin ja vielleicht auch weiterhin eine Bindung an das Unternehmen beibehalten werden kann. Oder ist das zu idealistisch aus deiner Sicht gedacht?
Überhaupt gar nicht. Und je sauberer so ein Trennungsprozess läuft, also je fairer und je ehrlicher ich da mit meinem Mitarbeiter im Gespräch bin, umso wahrscheinlicher ist es ja auch, dass ich mit dem Mitarbeiter in einem Kontakt bleiben kann. Und da kann ich wirklich auch nur an alle Führungskräfte appellieren, bleibt in eurem Netzwerk wirklich mit diesen Mitarbeitern, die einen guten Job gemacht haben. Mhm. Bleibt mit denen in Kontakt. Verlasst euch da nicht wirklich auf die Personalabteilungen, weil die können das in diesem Umfang gar nicht für jede Position im Unternehmen leisten, das ist ein Unding, sondern bleibt wirklich selber mit diesen Menschen vernetzt. Ihr habt immer die Möglichkeit, auch zu einem späteren Zeitpunkt wieder auf einen ehemaligen Kollegen, auf einen ehemaligen Potenzialträger, der bei euch in der Abteilung war, zurückzugreifen. Mhm. Ihr habt vielleicht auch wiederum einen befreundeten Kollegen in einem anderen Unternehmen, der sagt, ich suche ganz dringend XYZ, stimmt, und ihr könnt vielleicht dann hier auch was vermitteln. Ne?
Ja,
könnt sagen, ich habe hier einen ehemaligen Mitarbeiter von mir, soll ich den Kontakt herstellen?
Mhm.
Und und ganz ehrlich, auch ich als Führungskraft bin ja vielleicht in 5, 8, 10 Jahren in einem anderen Unternehmen, mhm, und bin vielleicht ganz glücklich, wenn ich dann meinen ehemaligen Mitarbeiter mal kontaktieren kann und sagen kann, pass auf, die Karten sind ganz neu gemischt. Ich habe hier eine Position, die logische Weiterentwicklung deiner Position. Wie sieht's aus?
Absolut, ja. Mensch, viele, viele spannende Tipps. Vielen Dank schon mal für die ganzen Anregungen. Lass uns mal kurz auf die andere Seite gehen. Bei dir kann man ja nicht von einer Überleitung sprechen. Das ist ja wirklich so antipodenmäßig, weil du hast ja.
Wir springen.
Ja, genau. Wir springen jetzt einfach sozusagen an den Anfang dieser ganzen Beziehung. Nämlich, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin jetzt neu ins Unternehmen kommt. Auch das wird natürlich jetzt in diesen Tagen passieren. Wir sehen es ja auch auf den sozialen Plattformen, dass natürlich auch Unternehmen einstellen. Und trotzdem ist es ja momentan für viele Unternehmen schwieriger. Man kann nicht so sehr planen. Man hat nicht mehr diese finanziellen Kennziffern in Anführungszeichen, die teilweise monatelang in die Zukunft ragten. Bei mir im Umfeld ist zum Beispiel auch so, dass auch Geschäftsführer, Vorstände sagen, Mensch, wir fahren eigentlich auf Sicht, aber irgendwie müssen wir weiterfahren. Also ich glaube, momentan ist es umso wichtiger, dass ja gerade auch das Onboarding dann umso besser funktioniert. Und da fand ich sehr, sehr spannend deine Idee von dieser ersten 100-Tage-Challenge. Sag uns erstmal ganz kurz, was hat es mit dieser ersten 100-Tage-Challenge konkret auf sich?
Ja, also die ersten 100 Tage im Leben eines Mitarbeiters oder einer Führungskraft ist ja so, gibt es, glaube ich, sogar Buchtitel, die so heißen, ist ja so eine klassische Zahl, nach der man so die erste Bilanz zieht. Ja. Wobei unter uns die Bilanz wird schon viel früher gezogen. Aber in der Regel haben wir ein halbes Jahr Probezeit in den Unternehmen und nach 100 Tagen, das ist so ein Vierteljahr, ne, dann sollte man sich doch mal tief in die Augen gucken und sagen, läuft das alles in die richtige Richtung und zwar Achtung auf beiden Seiten. Mhm. Ne, die Führungskraft sollte sich überlegen und auch das Unternehmen sollte sich überlegen, passen wir überhaupt zusammen. Ne? Und in den ersten 100 Tagen, da kann ganz viel versaubeutelt werden, da kann ganz viel vergessen werden, da können einfach Stockfehler gemacht werden, die müssen nicht sein. Und gerade, das ist ja so ein bisschen auch meine Zielgruppe, die jüngeren Führungskräfte, die vielleicht auch als Führungskraft noch gar nicht so viel Erfahrung gesammelt haben, die können in den ersten 100 Tagen in einem Unternehmen wirklich Stellschrauben für sich drehen.
Ja.
Ne, können wirklich da schon auch den Weg bereiten, um sich zu positionieren, um aber auch für sich zu schauen, bin ich im richtigen Unternehmen. Ne, und das heißt jetzt gar nicht, dass wir da zwingend riesen Schulungsprogramme fahren müssen. Schadet natürlich auch nicht, wenn man schult und wenn man trainiert. Aber da geht es mir viel mehr darum zu gucken, habe ich Erwartungen abgeglichen? Ne? Bin ich mit meiner Führungskraft, bin ich mit dem Management im Kontakt? Wollen wir beide das Gleiche? Mhm. Ne? Woran machen wir denn fest, ob wir zueinander passen? Mhm. Ne? Wie vernetze ich mich im Unternehmen? Also wie schaue ich auch, dass ich so in meinem Umfeld, mit meinen Abteilungen, mit denen ich zu tun habe, wie ich mich da gut positioniere, wie ich da Vertrauen aufbauen kann, wie ich da einfach auch zu einer Marke werden kann, sage ich jetzt mal. Mhm. Ne? Und auch, wie schaffe ich es zu meinen Mitarbeitern als Führungskraft und auch zu den Mitarbeitern, für die ich dann Führungsverantwortung habe, wie schaffe ich es, mich da gut zu positionieren? Ne? Und da kann man eben in 100 Tagen viel nicht tun. Und es so ein bisschen dem Zufall überlassen. Ich kann aber auch ganz viel aktiv tun, was danach einfach den Erfolg einläutet.
Ja, was würdest du denn sagen? Also was ich oftmals mitbekomme ist, dass ja gerade, und irgendwie kann man es ja auch nachvollziehen, dass man in den ersten berühmten 6 Monaten oder so, dass man erstmal sagt, naja gut, wir machen mal so ein bisschen 2 Tage Onboarding, dann schicken wir mal denjenigen durch die Abteilung, weil wir wollen ja erstmal gucken, ob der Mitarbeiter, ob das eben auch passt, so wie du gesagt hast. Da will man ja jetzt vielleicht nicht gleich irgendwie horrend Geld ausgeben oder so. Man kann es ja auch irgendwie nachvollziehen, ein Stück weit. Auf der anderen Seite wissen ja aber auch viele, dass sie irgendwie was tun müssen, weil wenn sie es, so wie du gerade gesagt hast, wenn man es in den ersten Tagen ja schon versaubeutelt, dann wissen wir ja letztendlich alle, was da nach ein paar Tagen schon passiert. Also gib uns mal so einen Einblick, was sind denn so zum Beispiel 2, 3 Erfolgsfaktoren, die dann in dieser 100-Tage-Challenge vorkommen, wo du sagst, ja, es ist jetzt nicht so, dass das, was man an jeder Straßenecke in Anführungszeichen findet, sondern da geht es eben wirklich auch schon um substanziellere Themenstellungen, damit man mal so ein bisschen besser Gefühl bekommt, was du da sozusagen auf die Beine gestellt hast und warum sich das lohnt.
Also für mich ist so ein Erfolgsfaktor in den ersten 100 Tagen ganz klar, wie vernetze ich mich? Mhm. Wie werde ich sichtbar im Unternehmen? Mhm. Was kann ich da einfach auch nutzen oder für mich nutzen? Dann, wie schaffe ich es? Vertrauen ist so ein abgenudeltes Wort, ja, aber trotzdem ist es wichtig. Ne? Wie schaffe ich es, dass sowohl die Kollegen als auch die Mitarbeiter als auch das Management das Vertrauen nachher haben, ich habe hier die richtige Person eingestellt.
Ja.
Ne? Ich sollte tatsächlich schauen, dass ich in den ersten 100 Tagen mir Feedback einhole. Mhm. Ne? Und das muss ich nicht immer zwingend tun, indem ich hier großartige Gespräche terminiere. Ne? Da gibt es viele, viele Tricks und Möglichkeiten, wie man auch mal so zwischendurch für sich so einen Überblick sich verschaffen kann, auf einer Range von bis, wo sieht mich denn der andere im Moment? Mm, ne? Mm. Und auch nochmal ganz wichtig, das Thema Erwartungen klären. Wie weiß ich denn, ob ich auf dem richtigen Weg bin, wenn mir keiner sagt, was der Weg ist?
Mm.
Ne? Und auch das, keine Raketenwissenschaft, aber ich bin immer wieder vor den Kopf gestoßen, auch aus meiner eigenen praktischen Erfahrung heraus, wenn ich dann gemerkt habe, so ne, in der Personalabteilung stellt sich dann die Frage, Probezeit endet, dann schließt man sich mit dem Fachbereich kurz und fragt mal nach, ne, wie ist es denn so, wir wissen es auch nicht so recht und können wir nicht die Probezeit verlängern, wo ich immer denke, Leute, mhm. ihr habt jetzt ein halbes Jahr Zeit gehabt, was habt ihr denn in dem halben Jahr getan?
Ja.
Und meistens, und das ist wirklich das Erschreckende, Ulf, an der Stelle, meistens wird nichts getan.
Mhm.
Ja, und meistens wird einfach abgewartet, naja, das wird sich dann schon ergeben und ich denke, dafür ist das Thema Mitarbeiter einstellen, zu teuer,
ja,
um sowas dem Zufall zu überlassen. Ich gebe dir einfach mal eine Zahl aus Studien raus. Da hat sich gezeigt, dass die Neurekrutierung von Mitarbeitern im unteren Management oder auf der unteren Ebene zwischen 30% und 50% eines Jahresgehalts liegen.
Mhm.
Na, wenn man mittleres Management aufwärts rechnet, liegt man bei 150% bis hoch zu 400% eines Jahresgehalts.
Mhm.
Na, da sind wir ganz schnell in einem Bereich von 100.000 Euro, die ich unter Umständen in den Sand setze, wenn ich mich nicht anständig um dieses Onboarding kümmere.
Ja, ich nenne das immer so, also beziehungsweise ich nenne es so, es kommt mir immer vor wie so eine negative Taschengelderhöhung. Ne? Also so getreu dem Motto, ja, es ist ja einmal bezahlt worden, dann ist irgendjemand beauftragt, dann ist es ja weg und dann gewöhnt man sich daran, dass es weg ist und sagt man, ja, mein Gott, was soll's. Also ich finde so diese fehlende Betroffenheit oder dieses fehlende auch Klarmachen, worüber wir hier eigentlich reden, dass das auch oftmals einen Beitrag dazu leistet. Aber unabhängig, was ich jetzt dazu denke, wenn ich dich aber richtig verstehe, dann ist also diese erste 100 Tage, das ist jetzt nicht 100 Tage Schulungsmaßnahme durch, sondern das sind dann praktisch pro Tag ist das mehr oder minder so ein kurzer Impuls. Einmal geht es um Sichtbarkeit, einmal geht es um Erwartungsmanagement, einmal geht es um, wie vernetze ich mich und so. Kannst du da mal so eine Zeit nennen? Also was muss man dafür für einplanen pro Tag?
Genau, also es geht nicht darum, dass der neue Mitarbeiter jetzt erstmal in den ersten 100 Tagen dann sich nur im Seminarraum aufhält und eigentlich nicht, eigentlich nicht arbeitet. Nein, da geht es darum, du sprichst jetzt von täglich, das kann täglich sein, das kann aber auch zumindest mal einmal wöchentlich sein.
Ja, ja.
Das muss man auch so ein bisschen von Fall zu Fall sehen.
Mhm.
Kurze Impulse, eine Viertelstunde,
mhm.
wo die Führungskraft, die neu eingetreten ist, einfach mal sich ein paar Fragen durch den Kopf gehen lässt, für sich nochmal rekapituliert, was habe ich denn da getan in diese Richtung? Habe ich was getan?
Mhm.
Habe ich dieses und jenes in der vergangenen Woche so für mich im Blick gehabt und natürlich auch ganz wichtig, Impulse zu geben, zu sagen, liebe Führungskraft, richte deinen Fokus in der nächsten Woche mal verstärkt auf dieses und jenes Thema.
Mhm.
Und ich meine, das wissen wir alle, wenn wir einen Fokus auf etwas haben, na, dann fallen uns da plötzlich auch ganz viele Themen ein, die in diese Richtung einzahlen. Ne?
Absolut.
Also
da bin ich
wenn
völlig.
Wenn ich weiß, dass es mir jetzt um das Thema Netzwerken geht, ne, und ich habe das wirklich für mich für die nächste Kalenderwoche im Fokus, dann werde ich bei viel mehr Gelegenheiten so diese innere Lampe angehen haben, die mir signalisiert, ach guck mal, das wäre doch wieder was hier für mein Netzwerk.
Mm. Und du hast vorhin angesprochen, auch nochmal so einen spannenden Punkt, nämlich das ganze Thema Vertrauen. Und da sagtest du, das fand ich ganz spannend, wie gelingt es mir auch das Vertrauen unterschiedlicher Hierarchieebenen zu finden? Das fand ich zum Beispiel auch einen ganz interessanten Aspekt, weil natürlich sagt man sich ja klar, ich kann jetzt erstmal, das ist ja auch oftmals eine Dilemmasituation. Ne? Ich habe zum Beispiel mal gelernt, als ich in meine erste Führungsrolle kam, da hieß es jetzt, Sinne, bitte in den ersten 100 Tagen stellen Sie einfach nur Fragen, keine Aussagen. So.
Mhm.
Was mir aber keiner gesagt hatte damals als junge Führungskraft, dass das natürlich das oberste Management ziemlich langweilig findet. Weil ich bin nicht dafür da, um nur Fragen zu stellen, sondern die wollen natürlich auch mal nach 30 Tagen spätestens mal konkrete Antworten auf Probleme haben. Und das war echt so ganz interessant, einfach nur mal so als Ergänzung aus der Praxis, dass man dann gesagt hat, nee Leute, so einfach ist es nicht. Und auch zu verstehen, wie funktionieren die verschiedenen Ebenen des Managements und wie muss ich mich eben auch unterschiedlich positionieren.
Genau.
Das hängt ja auch damit zusammen, ob sich dann am Ende vertraut. Frauen rausbildet, weil was hilft es mir, wenn ich jetzt etwas auf den Punkt gebracht, aber was hilft mir, wenn mich 50 Leute in meiner Abteilung nett finden, aber das Management denkt, der Typ oder wer auch immer läuft da noch rum und wir bezahlen ihn dafür, dass der 100 Tage Fragen stellt, so ungefähr. Ja.
Natürlich, aber genau das meine ich eben. Das kann in den ersten 100 Tagen eben ganz schnell passieren. Da kommt so eine junge Führungskraft, womöglich frisch vom Studium, die erste Position und dann auch noch gleich eine Führungsrolle. Woher soll denn der junge Mensch wissen, in welche Richtungen er da überall gucken sollte?
Ja,
da können eben solche Impulse viel mehr unterstützen, wie wenn ich jetzt gleich ellenlange Trainings und Seminare mache. Nochmal, die sind auch wichtig und die gehören auf jeden Fall auch irgendwo in das Leben einer Führungskraft, um das Handwerkszeug zu erlernen. Aber ich denke, wichtig ist es eben auch anzukommen und dann Wurzeln zu bekommen, um sich gut zu verwurzeln im neuen Umfeld. Und da sind eben diese kurzen Impulse, diese kurzen Erinnerungen, diese kurzen Möglichkeiten auch sich zu reflektieren und zu schauen, tue ich alles, was ich tun kann, um in den ersten 100 Tagen einfach die Weichen zu stellen.
Absolut. Und ich vermute mal, du bietest das ja dann noch als Digitallösung an oder heutzutage per Zoom, wie auch immer. Insofern, das ist natürlich auch hochmodern. Wahrscheinlich sind dann mehrere Leute, vielleicht auch von unterschiedlichen Unternehmen, dann in so einer Gruppe drin und so. Also wie du es auch immer genau machst, ich glaube, da kann man sich im Einzelfall mit dir dann noch unterhalten. Aber auf jeden Fall, glaube ich, ist es ein sehr moderner Ansatz. Und mir persönlich als Unternehmer gefällt es immer super gut, wenn jemand sagt, wissen Sie was, 15 Minuten einmal in der Woche, kurzer, knackiger Impuls, als wenn ich da irgendwie 2 bis 3 Tage Ausfall von Arbeitszeit habe, wo ich auch ganz ehrlich sagen muss, ich glaube, das ist auch einfach ein Auslaufmodell in der Form. Ne?
Sagen wir mal so, oft ist die Erfahrung ja auch, wenn dann jemand 2, 3 Tage im Seminar sitzt, kommt ein bisschen aufs Thema drauf an, aber oft ist es so, dass die Menschen dann nach 1,5 Tagen so randvoll sind mit dem, was sie gelernt haben, wo ich dann denke, es wäre doch jetzt schön, die Kollegen hätten die Möglichkeit, das jetzt auch mal auszuprobieren, mal ein bisschen mit dem Neugelernten zu spielen und dann vielleicht ein paar Wochen später nochmal zu schauen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert.
Genau,
und
absolut.
Eben das geht auch mit Kurzimpulsen. Ne? Auch da gibt es ja die Möglichkeit, dann beim nächsten Meeting sich kurz zu schließen und zu fragen, so, ihr habt es ausprobiert, wie hat es funktioniert? Ne? Und wenn es mehrere Menschen gemeinsam machen, die dann in so einem Meeting sitzen, auch das Lernen voneinander. Ne? Das heißt ja nicht, dass ich hier die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und alles weiß. Ne? Unter Umständen hat ja auch ein Teilnehmer eine ganz tolle Idee aus einem Erlebnis heraus, aus einer Erfahrung raus. Und die Erfahrung wird dann wiederum geteilt.
Wir
lernen ja alle voneinander.
Ja, absolut. Ja. Und natürlich, um das auch nochmal deutlich zu sagen, natürlich, es gibt auch einfach manchmal Situationen, da muss man eine ganze Woche zusammensitzen und lernen.
Klar.
Ja, das ist überhaupt nicht die Frage. Aber hier ging es ja wirklich darum, wie auch gerade kleinere, mittelständische Unternehmen und so, wie die eben auch wirklich in diesen ersten 100 Tagen schon mal Impulse setzen können, damit es dann eben auch gut funktioniert. Hast du denn so eine, weil ich gucke hier gerade auf die Uhr und stell fest, du liebes bisschen, wie die Zeit rast, jetzt ist ja der Wahnsinn.
Und wir hätten noch so viel.
Und wir hätten noch so viel.
Ja.
Das ist immer das Schöne bei dir, wenn man sagt, okay, zack, 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 1., 5. Gang, und da merkt man
wir
halt gleich.
Wir sind schon im 5.
Da merkt man gleich, dass das ist immer schön, einfach mit Profis zu sprechen und zu sagen, da ist einfach auch ganz viel praktischer Erfahrungswert dahinter. Gibt es denn nichtsdestotrotz abschließend so eine ganz wichtige Kernbotschaft, wo du nur mal sagst, ey, Ulf, ganz ehrlich, du hast alles Mögliche gefragt, aber eine Sache, die muss ich unbedingt noch loswerden, damit ich hier beruhigt gewissermaßen mich aus dem Interview wieder verabschieden kann.
Ja, also ich würde ganz gern diesen, vielleicht kennt ihn ja der ein oder andere tatsächlich, einen ganz alten Witz unter Personalentwicklern gerne mit dir und mit den Hörern teilen.
Gerne.
Weil ich finde, der bringt es so auf den Punkt, ne, wo die Unternehmen ja oft dann immer auch am Knabbern sind, so, das kostet ja alles auch Geld, wollen wir das und so. Und es ist einfach so, der eine Personalentwickler sagt zu dem anderen, stell dir mal vor, wir investieren jetzt in diesen Mitarbeiter und der geht dann.
Ja.
Und dann sagt der andere, stell dir vor, wir investieren nicht und der bleibt.
Ja.
Und das, finde ich, ist genau diese Schwierigkeit an der Stelle. Es gibt nichts Schlimmeres wie einen Mitarbeiter, in den wir nicht investieren und der bleibt dann und kann sich nicht entwickeln. Und entwickelt und bringt ja dann infolgedessen auch nicht das Ergebnis oder die Leistung, die er bringen könnte, wenn man da vielleicht ein bisschen unterstützen würde.
Absolut. Und ich glaube gleichzeitig, das noch so als Ergänzung auch als Kaufmann dahinter, ich glaube gleichzeitig darf man auch eine gesunde Erwartungshaltung haben, dass sich Leute eben auch selber qualifizieren. Insofern glaube ich, dass es vor allen Dingen immer eine Frage von Input und Output ist. Und was mir halt bei dir, das darf ich an der Stelle sagen, echt gut gefällt, ist, dass man einfach sagt, Mensch, da wird nicht lang rumgefackelt, da gibt es mal einen kurzen, knackigen Impuls, da gibt es auch mal eine klare Ansage, da kann man auch mal eine kritischere Nachfrage Frage stellen, da wird vernünftig darauf geantwortet. Das ist natürlich in meinem Kopf, auch als Inhaber eines Unternehmens, ist das natürlich eine ganz andere Sachlage, wo ich das Gefühl habe, okay, ich glaube, wenn ich da mal ein paar Euro rein investiere, dann habe ich auch in sehr kurzer Zeit einen klaren, messbaren Output, der mich auch im Unternehmen weiterbringt. Ich glaube, oftmals ist es ja auch so ein Gefühl, dass man sagt, oh nee, ich will jetzt nicht, dass mir jemand Seile durch die Gegend schmeißt und die Leute fangen müssen und irgendwelche lustigen Aufwärmspiele machen. Da habe ich echt keinen Bock zu und es passt auch einfach nicht in die Zeit. Und bei dir habe ich wirklich so das Gefühl zu sagen, nett und freundlich einerseits, eben aber auch deutlich provokant auf der anderen Seite und vor allen Dingen relativ schnell filtern und sagen, Leute, lasst uns hier die Zeit nicht verschwenden, sondern wirklich ganz wertschätzend, respektvoll, aber auch sehr ergebnisorientiert über die Dinge reden, die eben wirklich entscheidend sind. Und das, um den Loop zu schließen, sowohl am Anfang, wenn es eben mit einem Mitarbeiter losgeht, oder dann eben auch manchmal, wenn es notwendig sein sollte, sich voneinander zu verabschieden.
Ganz genau. Und ich denke, auch da schließt sich wieder der Kreis. Du hattest das Thema aus Social Media erwähnt. Es gibt doch auch nichts Schöneres, wie wenn das Unternehmen dafür bekannt ist, dass es Mitarbeiter und Führungskräfte unterstützt, ne? Dass da was getan wird. Ja. Und wenn das dann auch noch auf eine erfrischende Art und Weise, auf eine neue Art und Weise passiert, die sich vielleicht von dem abhebt, was wir einfach alle kennen und was mehr oder weniger zum Erfolg führt, ja, ne? Was aber auch so ein bisschen ausgelutscht ist in den letzten Jahren, einfach mal zu sagen, lass uns das ausprobieren, wir tun für die Mitarbeiter was, wir tun es aber auf eine andere Art und Weise und sehen dann auch ganz schnell, ob das Früchte trägt, ob das erfolgreich ist. Und da kann ich also wirklich einladen, sowas auszuprobieren.
Und wenn sich jetzt jemand weitere Informationen zur 100-Tage-Challenge wünscht etc. pp., wie erreicht man dich am besten?
Ja, am besten über meine Website, da stehen meine ganzen Kontaktdaten drauf, über www.entwicklungmc2.de und dann einfach in Kontakt treten mit mir.
Super, also www.entwicklungmc und die Ziffer 2 oder das Wort 2.
Die Ziffer 2,
genau.
Ziffer 2,
also entwicklungmc2.de, da erreicht ihr Christina. Christina, ich sage dir ganz, ganz herzlichen Dank, auch dass ich ein bisschen überziehen durfte. Ich weiß, deine Zeit ist knapp, aber das war so spannend, dass wir hier mal fast das doppelte Volumen gefahren haben. Insofern vielen Dank und ich hoffe, du bist mir nicht böse am heutigen Tag.
Überhaupt nicht, Ulf. Und ich danke dir für dieses wirklich sehr spannende und abwechslungsreiche Gespräch. Mir hat es viel Freude gemacht.
Sehr, sehr gerne. Ich danke dir. Ja, und ihr Lieben, es heißt umsetzen, umsetzen, umsetzen und vor allen Dingen, ja, wenn ihr, wie gesagt, ich glaube, gemerkt habt, dass worauf es wirklich ankommt, auf einen wertschätzenden Umgang einerseits, aber vor allen Dingen um klare Struktur. Manchmal sind es die einfachen Dinge, aber man muss sie einfach machen. Und damit entlasse ich euch in den heutigen Tag. Ich wünsche euch viel Spaß beim Umsetzen und wenn ihr große Lust habt und natürlich freuen wir uns darüber, dann schaltet das nächste Mal wieder ein und bis dahin bitte immer fleißig bewerten, Reviews geben und natürlich auch bei Christina auf der Internetseite mal vorbeischauen und nachfragen. In dem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.